Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigttext, der uns für heute verordnet ist, steht im Alten Testament, im Propheten Amos, Kapitel 5. So spricht der Herr: Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geblärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, danke. Ich muss ja wissen, was ich sage. Danke. Liebe Gemeinde, ein christlicher Bonbonlutscher möchte ich nicht sein. Sozusagen mir die Süßigkeiten aus der Bibel rausholen und dann so zufrieden genießen. Unser Predigttext heute, das ist eine echte Zumutung. Das ist keine Süßigkeit. Das ist eher so wie ein Glas bitterstes Wasser. So richtig, man nimmt einen Schluck, das ist echt ungenießbar. Und wie kann ich jetzt dieses Wort aufnehmen, trinken? Also wir haben gehört, da wird ein zorniger Prophet vorgestellt, der einen zornigen Gott zitiert. Und er steht so vor der Gemeinde und er herrscht die Gemeinde an. So und so passiert das. Er sagt, euer Gott, der findet eure kirchlichen Feste nichts als einen grellen Krawall. Und dann dreht er auf. Er sagt, eure Gottesdienste, die steigen Gott so richtig übel auf. Da wird Gott übel davon. Und eure kleinen und großen Dankopfer, die ihr so gebt und habt ein gutes Gefühl dabei, da steht das Wort, die verachtet Gott. Hey, Leute, ich möchte der Verachtung Gottes nicht begegnen. Und dann geht's weiter. Da schaut er sich um und sieht die Musiker und sagt, die Lieder zu eurer Orgel, das ist für Gott Geblärr. Und eure Gitarren, die kann er nicht mehr hören. Also der Prophet sagt, Gott steht es mit euch. Für mich als Pfarrer ist das sozusagen eine Ohrfeige nach der anderen. Aber wenn ich die schönen Worte der Bibel, wenn ich dieses schöne Wort zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn ich die für mich gelten lasse und sage, ja, das ist Gottes Wort für mich. Soll ich jetzt zu diesem Bibelwort sagen, naja, also das gilt ja für mich nicht. Das gilt vielleicht für andere. Soll ich sozusagen einer sein, der sich nur die Bonbons und die Schokolade aus der Bibel holt und das andere, weil ich damit ein Problem habe, wegschiebt? Für mich war die Frage in der Vorbereitung der Predigt, wie predige ich ehrlich über diesen prophetischen Text? Und ehrlich meine ich, dass ich diese zornige Kritik nicht durch Verdrängung zurückweise. Ich sage, der Prophet hat schon recht, dass also die Politiker heute echt mal und unsere Gesellschaft, also wirklich und besonders die Kirche, dass diesen Flaschenverein, aber unsere Gemeinde, das ist schon ein bisschen anders, ne? eben. Also ehrlich meint, dem Stand zu halten. Ich sag's mal so, diesen Ohrfeigen Stand zu halten. Und auch nicht diese Worte abzumildern, indem ich eigentlich so unter der Decke sage, na, also so schlimm wie damals ist es ja heute nicht. Im Grunde genommen wäre das Flucht. Davonrennen vor diesen Worten. Ich könnte zum Beispiel auch die Methode nehmen, dass ich anfange, genauso zu wettern. Sagen, ah, guck mal unsere Gemeinde, guck mal die Kirche an, was hier los ist. Da würde ich sozusagen dem Amos, dem Propheten, einfach nur nachreden. Dasselbe, was er damals gesagt hat, einfach heute wieder sagen, ein bisschen moderner. Auch das wäre eine Form der Flucht, vielleicht Faulheit. Und bei diesen Gedanken habe ich einen Zutritt zu diesem sperrigen Text gefunden über das Wort Flucht. Da gab es bei mir so einen Knack, einen Impuls, ein Verstehen. Und dann habe ich mir das erste Mal erstmal so eingestanden, diese Worte gefallen mir ganz und gar nicht. Am liebsten würde ich mir vor solchen Worten die Ohren verstopfen. Sprich, fliehen, weggehen. Und mit diesen Gedanken ist mir irgendwie klar geworden, der Amos redete damals zu Menschen auf der Flucht und musste ihnen sagen, Leute, Gott ist eurer nicht enden wollenden Fluchtversuche, der ist dem Leid. Und sie haben ihn vielleicht angeguckt, mitten im Gottesdienst, und gesagt, wie bitte, wie meinst du denn das? Und hat ihnen gesagt, ihr könnt doch nicht Gott lieben, wenn ihr euren Mitmenschen nicht zugleich liebt. Ihr erbittet von Gott, dass er euch gerecht wird, aber euren Mitmenschen wollt ihr nicht gerecht werden. Ihr sucht eure eigene kleine heile Welt, die Harmonie in eurer kleinen Welt. Aber das Schicksal eures Volkes, das verdrängt ihr. Und wahrscheinlich auch das Schicksal der Menschen in der Nachbarschaft vor eurer Tür. Und daran merken wir schon, Menschen wie Amos, die beunruhigen uns irgendwie. Man hat sofort den Reflex, ach komm Mensch. Die beunruhigen uns, Menschen wie Amos schneiden uns Flucht- und Verdrängungswege ab. Und damit blicken wir irgendwie erstmal so auf die ganzen Menschen, irgendwie auf alle. Und sehen irgendwie so verschwommen zwar, aber wir sehen das seit Jahrtausenden. Man könnte sagen, immer, das ist menschlich, das steckt tief drinne. Seit Jahrtausenden sind Menschen auf der Flucht vor einer unheilen Welt, auf der Flucht vor Konflikten auf Arbeit, Konflikten mit Nachbarn, der Familie. Ich will meine Ruhe haben, mein kleines Glück. Ich will meine Ruhe. Und vor allen Dingen, Menschen, ich sag's mal leise, wir. Weil ich weiß nicht, ob wir das annehmen können. Aber ich sag mal wir. Ich könnte ich auch sagen, aber ich sag mal wir. Wir sind auf der Flucht vor der Zerrissenheit in uns selber. Hauptsache Gesundheit, Ablenkung. Und wie das Menschen machen, das ist wirklich sehr verschieden. Ein schönes Konzert, Fernsehen, Internet, Parship, WhatsApp, die Wut im Fußballstadion rausbrüllen, in der Fangemeinde. Oder andere, die Philosophen, Flucht in erbauliche Gedanken. Flucht, Zuflucht in einem Gottesdienst, in der Religion. So, und dann trifft man sich, Zuflucht im Gottesdienst, dort ist man ja geschützt. Und dann kommt der Prophet und dann das. Und die Worte des Propheten sind eben dann dort, wo man glaubte, man wird erbaut. sprich in der Flucht bestätigt, dann das Unruhe. Also die Worte des Propheten, diese unruhestiftenden Worte, erheben dann immer in den unpassendsten Momenten ihre Stimme und fragen. Die fragen einfach nur. Es kann sein, ich höre sie nicht mehr, weil ich mir immer schon die Ohren verstopft habe. Es kann nur sein, ich höre sie, aber sie gefallen mir nicht. Die fragen, sag mal, mein Lieber, wie kannst du eigentlich Gott um Segen, Gesundheit, Wohlergehen und alles, was du dir wünschst und um Schutz und für deine Wege und für dein Leben bitten? Wie kannst du das wagen, vor Gott so zu treten, wenn du die Dinge, die Gott dir aufträgt, mit einer Spende abtust? Die Not in der Welt, die Not vor deiner Tür. Deswegen bleibt die Frage, trifft mich das? Ich frage mich jetzt mal selber, trifft mich das? Sieht mein Glaube, mein praktischer Glaube an Gott wirklich so aus? Also, ich schaue in den Glaubensspiegel und sage, ist das wirklich wahr? Kann das sein, dass mein Glaube in so einer Schieflage ist, dass ich mich mit Spenden aus meiner Verantwortung kaufe und ich spende eben was und den Rest soll der Herr machen? Ich bin an der Stelle irgendwie ratlos. Also was mich betrifft. Weil ich mich frage, ob ich mir da auch eine Antwort geben kann. Bin ich einer, der für Recht und Gerechtigkeit im Leben und im Glauben einsteht? Bin ich das oder bin ich es nicht? Ich habe mir diese Frage nicht selber gestellt. Ich habe keinen Bock auf solche Fragen so richtig. Diese Frage ist ja provoziert durch den Propheten Amos. Und ich weiß keine richtige Antwort. Vielleicht kann man solche Fragen nur in einer Gemeinschaft beantworten. Das lasse ich erstmal offen. Aber mit dieser Frage, die so viel Kritik bringt, da lasse ich meinen Blick wandern. Ich schaue in unsere Gemeinde. Und bei uns ist es so, so ist, dass man versucht reinzukommen, geht aber nicht. In unserer Gemeinde sehe ich zum Beispiel, dass Gemeinde und Gemeinschaft irgendwie was Verschiedenes sind. Es gehören so viele zur Gemeinde, gehören sie auch zur Gemeinschaft. Ich schaue auf unsere Gemeinde und stelle jetzt mal die Frage des Amos, strömt in unserer Gemeinde das Recht wie Wasser? Wasser ist für uns nicht so ein sprechendes Bild wie in den Wüstengegenden, in denen Amos unterwegs war. Trotzdem, ist das so? Oder sind die meisten in unserer Gemeinde nur mit sich selber beschäftigt? Damit verbunden ist die Frage, frag dich mal, was treibt mich wirklich an? Was ist denn das? Kann ich das sagen oder bin ich schon so weit, dass ich das nicht mal mehr sagen kann? Dass ich laufe, aber ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr richtig, warum und wohin. Ist das wirklich unser, ganz ehrlich, wir sagen, wir sind Christen, wir gehören zur Kirche und so, aber ist das denn wirklich unsere Frage jeden Tag? Herr, was willst du? Mal ehrlich, fragen wir das wirklich? Ich schaue mal ein bisschen weiter. Und je weiter man von sich wegschaut, von der Gemeinschaft, in der man ist, Familie und Gemeinde, desto unklarer wird der Blick, desto schneller kommt man auch so in Klischees, dass man dann sagt, ja, ja, das ist dort so. Und deshalb ist es eine Gefahr, wenn man über andere spricht. Aber trotzdem hat man ja Augen und Ohren und sagt, wie geht es in unserem Land zu? Wir wissen, dass da viel Unsinn geredet wird, weil alle nur pauschal verurteilen oder so. Und Es wird eben schwerer, wenn man über ein Volk sich Gedanken macht, als über sich. Bei sich kann man differenzierter sein, da kann man genauer. Bei einem Volk ist es schon schwieriger. Aber man kann ja mal gucken und sagen, Deutschland, unser deutsches Volk, sagen wir die Christen in Deutschland. Da hat Jesus gesagt, ihr sollt Salz sein in der Suppe der Gesellschaft, also das Leben schmackhaft machen, euch in eurer Gesellschaft für das Wohl der Menschen einsetzen. Machen das die Christen? Und ihr sollt Licht sein, die Christen sollen nämlich das Licht des Evangeliums, Christus, die Vergebung durch den Kreuzestod Christi, die Hoffnung des ewigen Lebens, die sollen das weniger verbal als durch ihr Leben verkünden. Dass alle sehen, Mensch, die Christen, die haben so eine Hoffnung. Machen wir es oder machen wir es nicht? Machen das die Christen? Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu uns. Wir gehören zu denen, die sagen, oh, wir glauben an Jesus. Jesus ist für uns gestorben. Und er hat uns den Himmel erkauft. Das ist wirklich wunderbar. Die Frage, die der Prophet aber stellt, ist nicht die Frage nach der Innerlichkeit des Glaubens, die nicht unwesentlich ist, sondern er fragt an dieser Stelle, hat denn das, was Gott dir geschenkt hat und für dich getan hat, hat das überhaupt eine Auswirkung in Beziehung zu anderen? Kannst du von dir sagen, mein Glaube hat wirklich besondere Auswirkungen auf meine Beziehungen in meiner Familie und mit den Menschen auf Arbeit? Und da merkt man schon, das sind Fragen, die gehen ans Eingemachte. Und das will der Prophet. Weil es in der Sache mit mir und Gott, das sind ernste Fragen. Die sind wichtig. Die haben eine Bedeutung für uns. Und wenn ich an diesen Fragen vorbeigehe, weil mir es unangenehm ist, dann gehe ich an der Bedeutung, an das, was für mein Leben Gewicht und Bedeutung hat, eben vorbei. Deswegen, wenn Menschen sagen, ich fühle manchmal, das ist so sinnlos alles. Das hat vielleicht nur mit ihnen selber zu tun. Weil die Dinge, die für sie Bedeutung haben, dass sie denen keine Bedeutung beimessen. Wenn ich dem, was in meinem Leben Bedeutung hat, Bedeutung beimesse, da wird es nämlich schwer. Das wird sogar sehr schwer. Das wird sehr schön und sehr schmerzhaft. Und wenn ich das meide, dann wird es alles nur noch seicht. Dann wird es alles nur noch Oberfläche. Dann geht es auch nur noch um Dinge an der Oberfläche, die auch schön sind. Das Äußere, alles schön. Aber wenn das das Einzige ist, das ist doch klar, dass mein Herz leer wird, dass meine Hoffnung aufhört, dass ich irgendwie mich krank fühle, obwohl ich einigermaßen gesund bin, dass ich kein Glühen mehr in mir habe. Ja, wir bitten Gott um Vergebung. Vergeben wir wirklich anderen Menschen? Und da meine ich nicht, wenn die mal eine Tasse haben runterfallen lassen. Ich meine das, wo wir an sich aus eigener Kraft nicht vergeben können, weil uns Menschen so wehgetan haben, dass wir auch gar keinen Willen haben, denen zu vergeben. Machen wir das dann trotzdem? Zu sagen, ich habe zwar so viel Zorn in mir, aber ich vergebe. Denn die Vergebung, das ist meine Sache. Die Versöhnung ist dem und meine Sache. Aber Vergebung ist meine Sache. Die ist meine Entscheidung. Und wenn ich mich nicht entscheide zu vergeben, dann bin ich ein gebeugter Mensch. Dann ist meine Seele gebeugt, weil nämlich die Last, die Schuld, die ich dem anderen nachtrage, die trage ich und der andere ist schuld, aber ich trag's. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass du frei bist, aber du musst mit mir kooperieren. Leg die Last ab. Vergebung ist stärker als Zorn und Rache, sagt Jesus. Und wenn du frei sein willst, dann lass das Recht strömen wie einen nie versiegenden Bach. Die ganzen Bitterkeit rausströmen aus deiner Seele. Da muss mein Wort, mein Heil durch deine Seele. Wenn ich das nicht tue, ich spreche jetzt von den Störungen zwischen uns Menschen. Wenn ich das so belasse, weil mir das zu mühsam ist, wenn ich einfach sage, ah, lass mich mit dem ganzen Zeug in Ruhe, ich gehe auf Arbeit, ich gucke abends Fernsehen, ich bin Fußballfan, ich trinke auch mal meine Flasche Bier, ich habe ein paar Freunde, wir quatschen schön, alles gut. Und die Störungen, die ganz, wir fühlen das im Herzen, wir fühlen das doch, dass die Störungen zwischen uns ganz real sind. Die sind ganz real. Und wenn ich sie meide, entwickeln sie sogar noch eine dynamischere Kraft. Sie sind da. Und weil man nicht drüber reden kann, entfalten sie ihre geheime böse Kraft. So. Nur ist es so. Das, was der Prophet aber jetzt sagt, er sagt, okay, wenn ihr euch dafür entscheidet, dass ihr eure Störungen in euren Beziehungen, dass ihr sie einfach so belasst, wenn ihr so töricht seid, im Charakterlichen meint man damit feige. Dass man nicht den Mut hat, sondern einfach wegtut. Wenn man nicht in die Mitte seines Herzens geht, dann bedeutet das auch, dass man sich selber nicht liebt, dass man sich nicht selber angenommen hat. Man verachtet sich selber und sagt, ich will nicht in die Mitte meines Herzens. Dort ist so viel Dunkel, dort habe ich so viel Wut und Hass, dort bin ich verletzt worden, das gucke ich mir nicht an. Dann lehne ich die Hilfe ab, verachte mich selber. Ja, dann ist es doch klar, dass ich diese Störungen, das alles nehme ich jetzt in meinen Glauben mit hinein. Und dann kann man sich, ohne Psychologie studiert zu haben oder Theologie, dann weiß man sofort, dass dann mit dem Glauben an Gott das alles mit drinne ist. Und Gott sagt, du, ich helfe dir. Ich bin dein Partner. Ich stärke dich. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor diesem ganzen Ding. Hab Mut. Du gehst das an. Ich bin bei dir. Und ich schicke dir Freunde, die helfen dir. Und du sagst, nö, ich öffne mich nicht. Wenn ich das tue, dann werde ich wieder verletzt. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und du sagst, nö. Dann ist es doch ganz klar, dass Glaube an Gott verschwimmt, verwischt. Ich kann auch gar nicht, das bedeutet mir dann nichts mehr, weil es ist alles schön, aber es ist keine Energie mehr zwischen Gott und mir. Weil es tot ist. Und deshalb tritt der Prophet auf und sagt, Leute, jetzt ist Schluss. Gott hat das satt, dass ihr einfach in dieser Art und Weise vor ihm flieht. Denn vor Gott zumindest ist mein Herz nicht teilbar. Gott kann nicht sagen, okay, das ist dort und wir haben eine tolle Beziehung. Sondern alles, was hier ist, ist auch vor Gott. Und daran erinnert uns die prophetische Kritik. Der Prophet sagt, Gottesdienst, Ergriffenheit, mein Glaube. Und er sagt, Ergriffenheit, die nichts verändert, die lässt uns nicht innerlich wachsen, sondern die richtet sogar Schaden an. Krokodilstränen verändern nichts. Das ist nur ein bisschen Rührung. Genau wie auch unterlassene Hilfeleistung Schaden anrichtet, weil die erhoffte Hilfe ausbleibt. Und jetzt kommt diese Zumutung in unsere Zeit, hier in diesen Gottesdienst, in alle Gottesdienste heute in Deutschland. Dieser Satz. Und daran hat sich seit Amos seiner Gottesdienstkritik nichts geändert. Wir sind auf der Flucht vor Veränderungen. Ich fange mal bei dem Leichteren an. Wir sind auf der Flucht vor Veränderungen um uns. Das ist leichter. Jetzt das Allerschwerste. Wir sind auf der Flucht vor Veränderungen in uns. Dort wohnt die Angst. Und wenn du Angst hast, höre nicht auf diese Stimme. Die Angst ist die Stimme der Lüge. Und wenn du Lügen glaubst, verfehlst du dich selber. Glaub dem Wort Jesu. Das ist die Wahrheit. Fürchte dich nicht. Und wir sind jetzt hier im Gottesdienst. Und die Frage geht jetzt ganz persönlich an jeden. Ist diese Stunde für dich ein schöner Fluchtort? Wir singen, beten, bitten Gott um Hilfe und neue Woche, Kraft. Bittest du jetzt Gott um Segen und Kraft für deine Gedanken, deine Wege, deine Pläne, deine Aufgaben? Oder könntest du dir vorstellen, dass du mal davon ablässt, Gott immer nur zu bitten und von Gott was zu erwarten für dich und was du denkst? Könntest du dir vorstellen, einfach mal mit ganzem ehrlichen Herzen, mit dem, was alles da drin ist, an Freude und an Dreck, einfach bitten, Herr, was denkst du dir dazu? Wenn du den Mut zu dieser Frage nicht hast, dann ist immer noch Angst da, weil du denkst, wenn ich jetzt Gott frage, dann sagt er, du musst auf jeden Fall das ändern, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Vielleicht sagt Gott einfach nur, fang mal damit an, dass du dich nicht mehr vor mir fürchtest. Ehrfurcht ist angemessen, aber Furcht nicht. Vielleicht ist es ein guter Satz für uns, dass wir uns sagen, Furcht vor Gott ist unangemessen. Und der nächste Gedanke, das, was in meinen Beziehungen ist, ist auch vor Gott. Und ich will mein Herz, das bin ich, das bin ich. Ich will das nicht mehr teilen, als wäre das, was zwischen uns Menschen ist, nicht vor Gott. Da macht Gott nicht mit, sondern ich bitte Gott um den Mut, das, was mir so Scham und Angst macht und unangenehm ist, vor Gott zu nehmen und sagen, Herr, ey. Und da sagt Gott, jetzt beginnt die Veränderung. Wenn du mir deine Schwachheit bringst, am letzten Sonntag hörten wir dieses Geheimnis, dass Gott spricht, denn meine Kraft der Veränderung, dass sich etwas in deinem Leben und in den Beziehungen, die du hast, verändert, ist beginnt in der Schwachheit, dass ich das eingestehe. Und er sagt Gott, meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Und deshalb, unsere Sehnsucht, worauf sie sich auch bezieht. Wir nennen mal eine, unsere Sehnsucht nach Heilung. Die Sehnsucht nach Heilung der inneren Zerrissenheit, die ist nur dann echt. Und die ist nur dann ernst gemeint, wenn sie auch zur Heilung der Zerrissenheit in der Welt drängt. Und das meint der Prophet. Er sagt, bring das in Ordnung, geh mit Gott und dann wird etwas geschehen, was du nicht erwarten kannst, aber was Gott schenken wird. Die Welt wird sich verändern, die Wüste. Du kannst nicht regnen lassen. Das geht nicht. Aber wenn Recht und Gerechtigkeit geschieht, zwischen uns Menschen, und dann wird die Wüste zur Oase. Er sagt, dann strömt das Wasser der Gerechtigkeit und des Rechtes zwischen uns, den Wüsten zwischen uns. Und das soll geschehen. Und ich habe jetzt das Gefühl, irgendwie fühle ich das, dass jeder unter uns weiß, jeder weiß das, wo er beginnen soll. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.